Zu der Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb. Heute mit einer neuen Sendereihe, mit der wir in das neue Kirchenjahr starten wollen. Glauben mit Herz und Verstand. Der Advent, die stille Zeit. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Magister Maria Prügel. Sie war jahrelang Familienreferentin, ist es immer noch, außer Dienst und jahrelang tätig im Referat für Ehe und Familie der Diözese Salzburg. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Österreich.
Ja, guten Morgen, liebe Frau Engert, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Einen frohen Advent.
Genau, den sind wir ja eigentlich schon eingestiegen und das wollen wir heute noch ein bisschen bewusster nachholen. Und dazu auch einfach mal nachfragen, was bedeutet überhaupt Advent und was bedeutet es auch gemeinsam, das Kirchenjahr zu feiern, das Kirchenjahr in der Familie zu feiern. Und Sie, Frau Prügel, haben sehr viele Bücher auch zu diesen Themen herausgegeben. Zum einen, Familien feiern das Kirchenjahr. Das ist ein Leitfaden, der Familien als Hauskirche begleitet auf dem Weg durch das Kirchenjahr. Und das ist auch wie so ein kleiner Reiseführer, das schreiben Sie auch eingangs, dass man sich mitnehmen lässt, sich begleiten lässt auf eine Reise. Dazu braucht man ja auch oft einen Führer, damit man nämlich alles entdeckt, damit man dann auch wieder ein Erlebnis hat und viele Sehens- und Erlebniswürdigkeiten wahrnehmen kann, die auf dem Weg durch das Kirchenjahr in der Begegnung auch mit Christus auf einen warten, die ganzen Schätze, die immer wieder auch neu gehoben werden wollen. Und auch eben die gute Nachricht davon, dass Gott nicht im Himmel geblieben ist, sondern dass er Mensch geworden ist. Und Sie haben noch viele andere Bücher herausgegeben, unter anderem über die Hauskirche, sie erwacht in den Häusern, über eigentlich alle Glaubensfragen und Themen, die es heute wieder auch neu zu beackern und zu leben gilt. Genau, das eine wollen wir uns eben heute herausnehmen. Glauben mit Herz und Verstand, das soll auch immer die Überschrift sein, der Auftakt sein, denn, so heißt es auch in der Konstitution Gaudium et Spes, das Geschöpf sinkt ohne den Schöpfer ins Nichts. Ja, Glauben ja, aber viele fragen sich natürlich heute, wie geht das? Oder wir glauben vielleicht schon, aber wie können wir den Glauben neu beleben? Und eben das mit Herz und Verstand. Richtig glauben, sozusagen der ganze Mensch soll glauben, damit der Glaube auch nicht auf Abwege gerät. Denn es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Angebote neben der katholischen Kirche, neben den Kirchen, die Freikirchen, aber auch andere Glaubensrichtungen und Gruppierungen, die wie Pilze aus dem Boden schießen und das eben auch nicht nur auf dem amerikanischen Kontinent glauben. Wie geht das? Wie würden Sie das so ganz kurz umreißen, Frau Magister Prügel?
Ja, Glauben ist eigentlich das Atmen der Seele. Ich möchte da auch zitieren, immer wieder Papst Benedikt, der einfach sagt, Glauben mit Herz und Verstand. Er sagt, Glaube mit Vernunft und Glaube ist kein Gegensatz, sondern gehört zusammen. Und tatsächlich, es ist so, auch wenn wir Menschen es nicht direkt unmittelbar wahrhaben wollen, aber ohne den Schöpfer sinkt das Geschöpf ins Nichts. Das heißt, wenn ich am Morgen erwache ich, weil Gott es will. Ich würde ohne seinen Anhauch, sage ich einmal, eigentlich nicht leben können. Und weil der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht, gibt es eben ein Leben des Leibes und ein Leben des Geistes und der Seele. Und das beide läuft nicht getrennt voneinander, sondern miteinander. Und darum glauben und leben wir bedingen Glaube und Leben und Herz und Verstand bedingen einander. Und darum darf man mit Fug und Recht sagen, wer glaubt, hat nicht nur bestimmte Fragen, die er sozusagen gescheit beantwortet und gläubig beantwortet und daneben lebt ein ganz anderes Leben. Das ist eigentlich nicht nur schizophren, sondern das ist nicht christlich, sondern es gehört zusammen und tatsächlich betet, wenn wir auf das Beten übergehen, also wir glauben, eine gläubige Familie, ein gläubiger Mensch tut alles, was er tut, nicht nur aus anderen Motiven, sondern er tut es auch anders. Ob er isst oder trinkt oder Ferien macht oder Steuererklärung, er tut alles aus anderen Motiven und tut es auch anders. Und so ist das Jahr des Glaubens. Ich glaube, darauf kann ich jetzt auch schon eingehen. Dieses Kirchenjahr wird ja in besonderer Weise begleitet oder angeführt vom Jahr des Glaubens, das unser lieber Papst Benedikt ausgerufen hat. Und es ist ein dreifaches Jubiläum, weil besonders in den deutschsprachigen Ländern eine unglaubliche und ich glaube von uns auch noch nicht wirklich wahrgenommene Glaubenswüste da liegt. Ich glaube, seit drei Generationen wird der Glaube nicht mehr vermittelt. Und es kann nicht anders sein, als wie es heute aussieht. Der Glaube ist verdunstet. Und klar kommen dann andere Angebote gut an, die praktisch hineinspringen in diese Bresche und die daraus einen gewissen Nutzen ziehen. Das ist richtig so. Also ein Jahr des Glaubens für die ganze Weltkirche, aber in besonderer Weise für die deutschsprachigen Länder des europäischen Westens ganz besonders wichtig. Wir feiern ja drei Jubiläen. Das eine ist also 40 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil, dass ich das richtig sage. 1968 abgeschlossen, 1965, dann feiern wir das Jubiläum des Katechismus der katholischen Kirche und wir feiern eben das Jahr des Glaubens. Wir feiern übrigens auch, und das ist vielleicht auch noch nicht durchgedrungen, noch ein großes Jubiläum, und zwar das von Kaiser Konstantin, hat im Jahr 312 hat das Kreuz Christi gesehen und hat dann die Stimme auch gehört, in diesem Zeichen wirst du siegen. Und wir wissen, dass mit Kaiser Konstantin dann auch die Religionsfreiheit gekommen ist und die Christenverfolgung der frühen Kirche offiziell beendet worden ist. Also wir feiern ein großes Jahr. Und zu diesem Jahr des Glaubens gibt es auch gewisse Anstrengungen, große Anstrengungen. Man muss immer mit Rom auch sehr verbunden sein. Da erfährt man sehr viel. Ich nenne jetzt wirklich Radio Horeb, KTV, Radio Maria. Ich muss sagen, dann ist man wirklich auch bedient und ist nicht so einsam, wie das bestimmt manche gläubige Menschen in unseren Pfarren auch sind. Abseits und irgendwie vereinsamt und ganz irritiert. Ich möchte dazu noch ein paar Punkte sagen. Es gibt zum Beispiel zum Jahr des Glaubens eine hervorragende Herausgabe eines sogenannten 10-Punkte-Programmes, ursprünglich von der USA, also von der Bischofskonferenzen in USA. Das ist von uns übernommen worden. Ist ganz toll, ein 10-Punkte-Programm. Da drinnen ist zum Beispiel der Punkt 5. Dort heißt es, Lesen der Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils 1962 bis 65. Es hat zu einer großen Erneuerung der Kirche geführt, aber es ist noch nicht angekommen und es ist großenteils in unseren Gegenden falsch rezipiert worden. Ein weiterer Punkt zum Beispiel heißt, studieren Sie den Katechismus. Und so sind 10 Punkte dort angeführt, die sehr interessant sind. Man kann sie im Referat für eine Familie bestellen zum Beispiel. Persönlich habe ich im Jahr des Glaubens, jetzt beginne ich eine Lesereihe zum Thema das Erbe des Konzils entdecken. Auch das ist Sache der Laien, nicht der Priester und des Klerus im Besonderen, sondern Sache der Laien. So, und hier unterbreche ich mal ganz kurz auch. Ich glaube, es gibt schon...
Ja, das ist natürlich eine ganze Fülle. Also ein Jubiläum über den Katechismus der katholischen Kirche, der ja da auch neu aufgelegt wurde, auch schon damals aus dem Grund heraus, aus dem Verlangen heraus, mit dem Bedürfnis heraus, dass einfach Bedarf da ist. Was ist die Kirche? Was lehrt die Kirche? Was kann ich eigentlich glauben? Ja, und da kann man eigentlich doch, denke ich, auch gleich noch anfügen, dass es da auch den hervorragenden Katechismus für Jugendliche, den UCAT, gibt, der in einer ganz ansprechenden Form auch diese Schätze wieder auch neu heben will. Sie haben gleich schon ein 10-Punkte-Programm genannt, mit dem man sich auf das Jahr des Glaubens auch einstimmen kann. Vielleicht gehen wir noch mal eine Stufe zurück. Da, wo ich stehen geblieben bin, nämlich, dass auch einfach dieser Esoterikmarkt boomt, dass einfach viele Menschen etwas suchen in der Kirche, was sie vielleicht bei anderen kurz- oder niederschwelligeren Angeboten schneller finden. Und das ist so die Begeisterung auch für den Glauben. Das ist ja auch in Freikirchen dann so, dass man da viel mehr sich um den Einzelnen kümmert und mit Jubel und mit Begeisterung dabei ist. Und aber auf lange Sicht müssen wir dann doch wahrscheinlich gucken, dass Herz und Verstand im Gleichgewicht bleiben. Also nicht mehr Herz und wenig Verstand, sondern dass sich das irgendwo auch ausgleicht. Also sehr wohl die Begeisterung, aber da sind wahrscheinlich auch wir aufgerufen, die Begeisterung auch neu zu entfachen, den Glauben neu zu entdecken.
Ja.
Ja, Sie da ganz kurz dazu, Frau Prügel?
Ja. Es ist einfach so, dass diese zwei Phänomene treffen wir ganz besonders zu bei uns und natürlich auf der ganzen Welt, weil der Mensch überall der gleiche ist. Und zwar, ich spreche trotzdem von Europa, das unglaubliche Phänomen des Atheismus. Und man hat nicht den Eindruck, dass die Menschen etwas vermissen, aber das stimmt nicht. Es ist auf der anderen Seite eine große Leere und eine große Suche des Menschen. Und manchmal denke ich, wie ist das möglich, dass manche Menschen, man merkt es ihnen nicht an und trotzdem, man muss davon ausgehen, dass sie es verdrängen, dass sie in ihrem Herzen eine unglaubliche Leere haben, denn ohne Gott ist das Leben, ist die erste und wichtigste Beziehung, der Mensch ist ein Beziehungswesen, die erste und wichtigste Beziehung ist die zu Gott. Und wenn die nicht da ist, dann funktioniert das andere, funktioniert einfach nicht mehr richtig. Und das ist das Unglaubliche für mich immer, das Phänomen, dass wie sehr manche Menschen es verdrängen können. Das ist für mich ein Phänomen.
Und vielleicht ist aber auch der Advent wieder so ein kleiner Auftakt, eben weil er von der Natur her, von den äußeren Gegebenheiten einfach zur Ruhe, zur Besinnung auch einlädt, da auch in der Familie oder wo man steht, das Kirchenjahr zu feiern. Ja, Frau Prügel, was bedeutet das eigentlich, das Kirchenjahr liturgisch nachzuerleben, und zwar als Hauskirche in der Familie zu Hause? Welche Schätze liegen denn in der Anordnung genau dieses Kirchenkalenders verborgen, dessen Türen uns heute vielleicht oft verschlossen und auch schwer zugänglich erscheinen? Also Familien feiern das Kirchenjahr. Was heißt das eigentlich, die Liturgie des Kirchenjahr als Hauskirche nachzuleben und erleben?
Zunächst ein kleines Wort zur Hauskirche. Das Wort stolpert heute noch so herum, dass ich manchmal denke, auch wir sollten den Begriff wieder aus dem Buch und aus dem Vokabular löschen, weil viele Leute haben eine ganz falsche Vorstellung von Hauskirche. Da meinen sie eine Kapelle im Haus oder zumindest einen Raum, der nur eine Kapelle ist. Aber das ist eigentlich ein sehr oberflächliches und naives Verständnis. Hauskirche gründet auf der sakramentalen Ehe, ist sozusagen gleichsam eine Weihe, die die Eheleute bekommen, wenn sie heiraten. Und sie nehmen eine Art Priestertum ein in ihrem Haus. Es gibt ohnehin das Taufpriestertum gegenüber dem Weihepriestertum. Das haben alle Gläubigen. Aber die Eheleute bekommen dazu noch eine quasi eigene Weihe und stehen ihrer Familie wie einer kleinen Pfarrei oder Pfarrgemeinde oder Seminar oder eben eine kleine Kirche. Und darum auch das Wort. Das Wort ist ja uralt. Das kommt von den frühen Kirchenvätern, Heiliger Johannes Chrysostomus. Also Hauskirche ist ein, ich sage immer, Hauskirche ist voll Dynamit. Hauskirche ist eben nicht nur, wenn die Familie betet und Lesungen macht. Hauskirche ist die 24 Stunden lang in allen ihren Vollzügen. Und natürlich sind zwei Bezüge besonders wichtig, und zwar den Glauben an die nächste Generation weitergeben und das gemeinsame Gebet in der Familie. Aber es ist darüber hinaus, in all seinen Vollzügen, 24 Stunden lang ist man Hauskirche, soweit zum Thema Hauskirche. Und die Pfarrkirche und die Weltkirche ist so, sagen wir so, die Weltkirche ist so lebendig, wie ihre Diözesen es sind, und die Diözese ist so lebendig, wie ihre Pfarren es sind, aber letztlich ist die Pfarre so lebendig, wie sie Hauskirchen, wie sie gläubige Familien hat. Und alles, was sozusagen in der Kirche, in der Pfarrkirche gefeiert wird, bleibt eigentlich großteils ohne wenig Frucht, wenn nicht in der Familie das vorbereitet wird. Und daher ist eine besondere Möglichkeit, den Glauben weiterzugeben, indem die Familie das liturgische Jahr mitfeiert. Ich sage noch einen zweiten Kreis, der sehr interessant ist zum Nachdenken, und zwar ist das die Glaubensweitergabe innerhalb der Familie durch die Ereignisse in der Familie. Da haben wir auch schon oft eine Sendung gehabt, Geburt und Taufe bis hin zur Hochzeit und bis hin zu Sterben im Kreis der Familie. Ich spreche immer vom Kreis der Familie, weiß sehr wohl, dass das heute für viele fast eine Idylle ist. Aber wir müssen wieder neu beginnen. Wir wissen noch nicht, wie es geht, aber wir müssen einfach wieder neu beginnen. Also Familien feiern das Kirchenjahr. Also wir sprechen heute, Frau Jutta Engert und ich, wir sprechen heute nicht über die Pfarre und über andere und Kindergarten und Seniorenheime, wie die das feiern, sondern wir sprechen von den Familien. Familien feiern das Kirchenjahr, und zwar das ganze Kirchenjahr. Und das bedeutet eigentlich, dass in der Familie das Gespräch und die Glaubensweitergabe auf eine sehr organische Weise funktionieren, gelebt werden soll, gelebt werden kann, indem sie die Glaubenswahrheiten, die ja entlang des liturgischen Jahres oder Kirchenjahres oder eigentlich muss man sagen Christusjahr, ja, werden die Glaubensgeheimnisse, die großen und die kleinen Wahrheiten unseres so schönen katholischen Glaubens sind aufgeteilt. Quasi der Magewürfel ist sozusagen aufgelöst. Und so lässt sich eine Katechese anhand der liturgischen Zeiten und der liturgischen Feste gut vor sich nehmen.
Genau, die Zeiten, das beginnt ja dann auch mit dem Kirchenherbst. Der schließt an, die Jahreszeit eigentlich an, wo die Natur auch die letzte Farbenpracht aufbietet, bevor sie dann mit dem beginnenden November abstirbt. Und während das blühende Leben sich dann so langsam zurückgezogen hat und in der Winterruhe verharrt, da beginnt eben das neue Kirchenjahr, eingefügt in das Jahr auch der Natur mit der ganz stillen Vorbereitungszeit auf Weihnachten mit dem Advent. Advent, das bedeutet Ankunft, das wissen wir mittlerweile, glaube ich, alle. Ursprünglich bereitet sich ja das göttliche Kind im Mutterleib von Maria auf die bevorstehende Geburt vor. Und das habe ich mir auch so überlegt in der Vorbereitung auf die Sendung, das eben mal nachzukosten, dieses Geheimnis neu zu verinnerlichen, das ist schon Aufgabe genug, glaube ich. Und dazu braucht es auch eine gewisse Stille, eine Einkehr, eine Demut, vielleicht auch ein staunendes Betrachten. Und dazu steht natürlich ganz im Kontrast das geschäftige, auch auf Konsum orientierte Treiben im Advents, im gesellschaftlichen, im bürgerlichen Leben so um uns herum. Frau Magister Prügel, welchen dreifachen Sinn erschließt sich denn, erschließt uns der Advent denn noch?
Bevor ich auf diese Frage eingehe, lassen Sie mich einen Satz zuvor sagen, weil Sie eben dieses große Geheimnis des Jahr Mariens angesprochen haben. Ich habe vor ein paar Tagen begonnen und gestern nachgelesen, dass der dritte Band von Jesus von Nazareth, von Papst Benedikt, über auf die Kindheitsgeschichte Jesu eingeht und in einer unglaublichen, ich habe immer den Eindruck, ja, er weiß wirklich, er ist wirklich ein Allrounder in der ganzen Theologie, unser Heiliger Vater. Und es lohnt sich, diesen kleinen Band jetzt genau in dieser Adventzeit zu lesen. Das ist eine Abendlektüre. Wie dieses, man sagt, Himmel und Erde hat den Atem angehalten, ob Marie, ob dieses unbekannte Mädchen aus der unbekannten Stadt in einem völlig anonymen Haus, ob dieses Mädchen die Antwort dem Engel Gabriel geben wird, mir geschehe nach deinem Wort. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein unbedingt und sehr passende Lektüre jetzt für die Adventzeit. Aber zu Ihrer Frage zurück, der dreifache Sinn des Advents. Ja, mir ist dieses Jahr neu aufgefallen, das ist auch das Geheimnis der Liturgie, sie erschöpft sich nicht, sie verkündet sich und teilt sich jedes Jahr neu mit. Mir ist dieses Jahr aufgefallen, dass diese dramatischen Lesungen zum Ende der Zeit und Ende der Geschichte und daher auch das Gericht Gottes, dass das sowohl in der Christkönigzeit, also am Ende des Kirchenjahres, wenn Christus wiederkommen wird in Herrlichkeit als Christuskönig, sowohl auch am Anfang und am ersten Adventssonntag sind diese dramatischen Lesungen weitergegangen. Und noch ein Detail, ich habe auch die Vesper zum ersten Adventssonntag mitverfolgt von Rom und ich habe mit Bewunderung festgestellt, wie der Papst auf der Mitra den Christus und die Mutter Gottes aus der Sixtinischen Kapelle, aus dem jüngsten Gericht, hat er auf eine eigene Mitra dort angefertigt bekommen. Und das zeigt schon, der Advent hat einen mehrfachen Sinn. Es ist einerseits Erinnerung, also Memoria, an ein einmaliges Geschehen in der Vergangenheit, nämlich, dass Christus Mensch geworden ist, also das jahrtausendlange Warten auf den Messias, diese unendliche Sehnsucht, von der uns Adventlieder künden. Ein zweiter Sinn ist das Heilsgeschehen. Das Kommen, das ist das Mysterium, es ist das Kommen Christi und das wird jede Weihnacht Gegenwart. Es ist nicht nur eine Erinnerung, es wird jede Weihnacht Gegenwart. Und ein dritter Sinn immer des Advent ist eine Prophetie, es ist eine Mahnung. Denn der Herr wird ein zweites Mal kommen auf den Wolken des Himmels als Richter, als Christus, der wahre König, dort wird er sichtbar werden. Beim ersten Kommen war ein armes Kind in einem armen Stall, in einer armen Grotte. Aber das zweite Mal wird es offenbar werden für alle Menschen auf der ganzen Welt. Das ist der dreifache Sinn des Advents.
Ja, Familien feiern das Kirchenjahr. Wir wollen es hier mit der neuen Senderei auch dazu den Auftakt geben, nämlich den Advent, die stille Zeit als Hauskirche zu begehen und auch den Glauben mit Herz und Verstand als ganzer Mensch, als Mensch, der auch mit dem Verstand und mit allen Sinnen angesprochen sein will. Wir haben jetzt einige Begriffe auch nachgefragt, was bedeutet es eben, mit Herz und Verstand zu glauben, als ganzer Mensch zu glauben und angesprochen zu sein. Der Mensch als Beziehungswesen steht im Mittelpunkt und ist damit auch immer herausgefordert. Er lebt nicht für sich allein, sondern auch immer in der Beziehung zu seinem Schöpfer. Ja, wenn er denn auch alles ausschöpfen will, den ganzen Auftrag und auch seine Würde, die er bekommen hat. Und natürlich, was heißt das überhaupt, Hauskirche zu sein? Auch da haben Sie gesagt, Frau Prügel, da sind auch viele Begriffe einfach unklar. Die Hauskirche gründet für die Ehepartner auf der sakramentalen Ehe. Das heißt, die Eheleute haben noch eine ganz eigene Weihe. Sie vollziehen das allgemeine Priestertum. Sie sind eigentlich permanent im Vollzug auch Hauskirche in der Familie, für die Kinder, dass sie den Glauben weitergeben, vorleben, dass sie Stellvertreter Gottes sind für die Kinder am Anfang des Lebens und das in allen Vollzügen eigentlich auch ständig leben, nachleben, mitleben. Und das ist voll Dynamit, haben Sie gesagt. Das ist also irgendwie keine langweilige Angelegenheit. Nein, nein, da ist eigentlich jeden Tag steht eine neue Herausforderung auch vor der Tür. Also langweilig wird es einem da nicht. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Lebenshilfe, heute Glauben mit Herz und Verstand, der Advent, die stille Zeit. Mein Name ist Anjuta Engert. Zu Gast haben wir Frau Magister Maria Prügel aus Österreich. Sie ist Familienreferentin und war lange Jahre tätig im Referat für Ehe und Familie der Diözese Salzburg und hat dort auch viele Bücher rausgegeben und selber auch verfasst zu Glaubensthemen, dazu, wie man wieder auch neu Glauben in der Familie als Hauskirche zum Beispiel leben kann. Und das ist auch das Thema heute. Da fragen wir doch gleich mal, wenn wir den Advent vor uns haben, was erschließen uns die adventlichen Lesungen? Welche Personen und Gestalten treten denn hier eigentlich auf? Und mit welchen Worten will Gott auch selber an uns wieder herantreten, bei uns einkehren und dass auch wir die Tore weit machen, die Türen hoch machen? Welche Ereignisse oder welche Zitate können uns denn neu auch das Herz für die Botschaft des Advent öffnen? Spricht sie immer wieder neu an oder wo haben Sie selber, Frau Prügel, erfahren, wie Sie das Wort Gottes auch begleitet im Advent?
Ja, also die Gestalten, die biblischen Gestalten im Advent sind vor allem der Prophet Jesaja, der große mit seinen über 50 Kapiteln, dann Johannes der Täufer, der Vorläufer von Jesus, der sein Kommen dann angekündigt hat. Die beiden waren ja auch miteinander verwandt und auch die Eltern der beiden waren ja miteinander verwandt. Und die dritte Gestalt ist natürlich Maria. Es gibt auch eine ganz klare Anordnung. Die liturgische Ordnung sieht ja für die Sonntage drei Lesejahre vor. Im Moment befinden wir uns im Lesejahr C. Aber grundsätzlich ist es so, dass der erste Adventssonntag, ich habe es schon angesprochen, der erste Adventssonntag spricht von der Wiederkunft Christi am letzten Tag, in sehr dramatischen Worten. In Erschütterungen des Kosmos, es werden Zeichen am Himmel und Erde und im Meer. Es wird also das letzte Kommen Christi wird angekündigt werden mit großen kosmischen Ereignissen. Und wenn jetzt jemand sagt, na, das siehst du, da hast du schon wieder die frohe Botschaft und das ist eine Drohbotschaft. Nein, das ist es nicht, sondern die frohe Botschaft nimmt den Menschen einfach ernst. Das ist einfach eine Wirklichkeit, dass wir auf ein Ziel hinleben und das ist eben die Ewigkeit. Und alle, die am Ende diese Zeit erleben werden, sowohl als alle, die vorausgegangen sind, diese vielen Generationen, die Zeit nimmt ein Ende und wir werden alle vor diese große Entscheidung gestellt werden beim jüngsten Gericht, beim persönlichen Gericht, wenn wir sterben, beim jüngsten Gericht, wenn Christus wiederkommt. Und daher ist es ein großer Mangel, dass heute in so vielen Kirchen die Lesungen über diese dramatischen Ereignisse in der Christkönigzeit, da wird vieles verschwiegen. Oder eben diese modernen Strömungen der Theologie, die nennen alles, was ihnen nicht gefällt, nennen sie einfach Drohbotschaften, lassen sie einfach aus. Ein großer Verlust. Das Leben wird langweilig, es wird einfach belanglos, wenn man diese Dinge auslässt. Der zweite und dritte Sonntag stellen uns dann eben die Gestalt Johannes des Täufers vor, der die Wege bereiten will für das Kommen des Herrn. Auch hier, ich weise noch einmal hin auf das jüngste Buch Jesus von Nazareth, wo diese Gestalt, wo Papst Benedikt Josef Ratzinger diese Gestalt des Johannes von Johannes Täufer viel grundlegender darstellt. Er hat zur Priesterklasse gehört. Er war aufgrund seiner Abstammung hineingeboren in den Stamm Aaron und Levi. Das waren die zwei Priester. Klassen. Und er war sozusagen Priester, der letzte Priester des Alten Bundes, der hinübergeführt hat dann zu Jesus Christus, wo dann der neue Bund gekommen ist. Also dieses Buch ist so passend für unsere Zeit und es bildet uns auch. Und der vierte Sonntag zeigt schließlich auf Maria, die Mutter und Jungfrau. Sie hat das Ja gesagt, dass diese furchtbare Not, in die uns das Stammeltern-Ehepaar aufgrund ihres Ungehorsams sind wir in die Erbsünde hineingeburzelt sozusagen. Und sie hat uns den Himmel wieder eröffnet, indem sie ihr Ja gesagt hat. Seither gibt es wieder Hoffnung für uns. Und diese Gestalt Maria feiern wir also, ist also das Thema des vierten Adventssonntags.
Wir sprechen heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über den Advent, die stille Zeit. Glauben mit Herz und Verstand, einen Auftakt zu einer neuen Sendereihe, den wir hiermit heute starten. Ja, mitgefeiert. Das ist nicht immer einfach. Wie geht das? Wie können wir uns in der Familie mit Kindern als kleine Hauskirche auf den Advent vorbereiten, ihn auch feierlich begehen? Die Bräuche sind ja gerade in der Advents- und Weihnachtszeit ganz reichhaltig. Da steht der Adventskranz auf dem Tisch. Wir haben Kalender mit Türchen, Kerzenschein, Gebäck erfüllen Herz und Sinne. Aber Frau Prügel, wo versinnbildlichen diese Bräuche auch christliches Gedankengut und welche kommen noch hinzu?
Ja, der Advent und auch Weihnachten hat so viele Bräuche. Und das ist auch gut. Im Übrigen möchte ich sagen, es ist wichtig, nicht zu übertreiben. Mancherorts gibt es auch dann die Übertreibungen und dann wird es ein Hauskirchenstress. Ich warne davor. Ich warne auch vor überzogenem, fast klösterlichem Gehabe in einem christlichen Haus. Nein, das alles ist nicht richtig. Es braucht überall das gesunde Maß. Aber kommen wir zu den Bräuchen, zu den Einzelnen. Und im Übrigen, ich glaube, das noch Wichtigere ist einfach die adventliche Lebensweise. Dazu möchte ich noch etwas sagen. Aber die Bräuche können wir nur richtig und gut feiern, wenn wir wissen, was wir feiern. Wenn wir das wissen, dann können traditionelle Adventsbräuche den Menschen gerade in dieser hektischen, in der Gesellschaft ist ja der Advent nicht still, der ist ja hektisch, der ist ja dramatisch, der ist ja, ich sage mal, überfressen. Wo immer man hinkommt, ich war gestern Abend kurz bei einer sogenannten, und da war ein Riesenbuffet und Wein und Dings. Mir hat erstens die Veranstaltung dann nicht gefallen und das Buffet hat mich auch gestört. Das alles ist nicht Advent, Im Übrigen, liebe Hörer, dieses Jahr ist ein ganz kurzer Advent und darum, es ist wichtig, vom ersten Tag einzusteigen in den Advent. Noch einmal, wenn wir wissen, was wir glauben, leiten wir davon Bräuche ab. Da gibt es die traditionellen, da ist zum Beispiel der Adventkranz. Advent ist eben schön, es hat einen richtigen Mittebrauch. Das ist der Adventkranz. Aber grundsätzlich, traditionelle Adventbräuche schenken den Menschen wichtige Ruhepunkte in der ansonsten hektischen Vorweihnachtszeit. Sie schaffen Inseln der Stille und des Glaubens für die Seele und für Gott. Bleiben wir beim Adventkranz schon die Farben. Grün, also das Tannenreis, wir kennen das schöne Lied vom Tannenbaum, er ist treu und seine Blätter fallen nicht ab, er ist also treu und er ist grün. Farben sind Katechese. Grün ist eine in der liturgischen Farbe, ich sprich das für das Zeichen der Hoffnung, also der Adventkranz gibt uns in der Farbe her den Impuls für die Hoffnung, bald ist Weihnachten und wir sind erlöst. Dann ist das Schmücken des Adventkranzes und der liturgisch richtig geschmückte Adventkranz ist Katechese. Katechese ist Glaubensweitergabe. Das ist nicht irgendwie ein schöner Zusatz, das ist das eigentliche Motiv. Und daher müssen wir den Kranz richtig schmücken. Die Farbe der Buße und Advent ist auch eine Bußzeit. Sie ist anders wie die lange Fastenzeit, die vorösterliche. Sie ist erstens kürzer und zweitens auch wärmer. Advent ist auch eine warm, im Herzen wird es warm. Aber es bleibt eine Bußzeit und daher verzichten wir auch bewusst auf Genussmittel, sei es im Hören, im Sehen, im Essen, im Schmecken. Wir verzichten und deshalb sind wir nicht leibfeindlich, sondern eigentlich wir sind Genießer. Denn alles, was man ständig zur Verfügung hat, das erledigt sich ja sehr schnell und wird fad und langweilig und eben nicht mehr gut. Also die Farbe der Buße und damit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest ist violett. Daher haben wir drei violette, wirklich dunkelviolette Kerzen drauf. Und jetzt kommt etwas ganz Schönes. Und eine rosa Kerze. Die rosa Kerze ist sowas wie schwaches Violett, könnte man fast sagen. Und die wird am dritten Adventssonntag angezündet und bedeutet Freude, weil und die Begriffe und auch die Botschaft leitet sich ja immer von der Liturgie, von den Lesungen ab. Der dritte Sonntag ist der Sonntag Gaudete. Und dort heißt es in den Lesungen, freut euch, der Herr ist nahe. Tatsächlich haben wir dann nur mehr eine Woche vor Weihnachten. Da gibt es auch ein kurzes Fastenbrechen, um dann wieder zu beginnen. Ich finde es wunderschön, diesen Brauch dann, diesen dritten Adventssonntag mit einem Glas Wein zu unterbrechen, mit einem süßen Gebäck oder was immer für uns dann einfach das Fasten unterbricht, dass man das am Sonntag Gaudete unterbricht. Ich finde übrigens, es ist eigentlich sehr wichtig, den Kranz selber zu binden, obwohl heute so viele Charity-Veranstaltungen sind. Also man hat den Eindruck, es wird nur mehr Charity und nur mehr gesammelt. Wir feiern als Familie und übrigens, ich bin ja nicht selber verheiratet, aber ich feiere die Hauskirche so reich und schön. Und für mich ist es hohe Kultur, also keine Angst, also auch wenn man allein lebt. Wirklich leben. Es ist das die Feier des Glaubens. Also den Adventkranz selber binden. Man sagt auch immer, im Tun geschieht schon Bewusstwerdung. Im Tun, wir im Zweige anreichen, im Zweig heimholen vom Wald oder vom Markt. Der Duft, man sitzt beisammen, man macht etwas gemeinsam. Das ist Katechese, das ist sehr, sehr wichtig. Dann gibt es einen Adventkalender. Ich nenne ja nur einige von den vielen, die im Buch da auch zumindest viele auch angeführt sind. Aber der Adventkalender ist, hat ein gewisser Herr Gerd Lang entdeckt, und der ist eigentlich gar nicht so alt. Und im Sinn des Erfinders ist der Adventkalender ebenfalls eine religiöse Hinführung auf das Weihnachtsfest, sowohl für Kinder und Erwachsene. Und zwar steckt hinter jedem geöffneten Fenster soll ein Schriftwort stehen oder ein Lied oder eine Anregung zum Gebet oder zu einem guten Werk. Das ist übrigens mir jetzt sehr aufgefallen, Frau Anjuta Engel, wenn Sie mich gefragt haben, welches Wort mich getroffen hat im Advent. Ja, jetzt am vergangenen Sonntag habe ich gehört, wir sollen uns vorbereiten und Wein und Trunkenheit und Rausch meiden. Da habe ich mir gedacht, naja, das trifft jetzt nicht für mich zu. Aber es heißt auch dort, dass unnötige Sorgen uns behindern, Christus entgegenzugehen. Das habe ich wie neu gehört. Wie neu gehört. Also der Adventkalender mit seinen 24 Fenster soll nicht Genussmittel enthalten, wie das ja schon wieder eine Entartung ist. Wir wollen uns ja von Schokolade und allem Dings enthalten. Und daher ist es, der Adventkalender soll eine Anregung zu einem gläubigeren und auch vernünftigeren, auch mit Verstand begleiten und mit Herz, also Lied und Schriftwort und Gebet und gutes Werk. Das ist der eigentliche Adventkalender. Und wenn was Gutes drinnen ist, soll man es herausnehmen und in den sogenannten Opferkrug stecken. Und dann haben wir zu Weihnachten schon wieder, ja, freuen wir uns auf die guten Sachen schon wieder. Dann ist der Kerzenschein.
Lassen Sie mich kurz unterbrechen. Also die Sorgen, die ebenso eigentlich alles überwuchern alles können, überdecken. Dass wir gar nicht mehr einfach frei sind für die eigentliche Botschaft. Und jetzt hat sich auch ein Hörer gemeldet, den ich gerne zu Wort bitten möchte, aus dem Raum Stuttgart, hat uns erreicht. Ich grüße Sie herzlich.
Ja, ich grüße Sie auch, die gesamte Runde, auch natürlich die Hörerschaft. Ja, und ein paar Worte klar zu dem Thema und keine Analysen. Man hört ja zu, ist auch ein hochinteressantes Thema. Die Vorbereitung meinerseits, ohne mich jetzt da als Leitlinie nennen zu wollen, ohne viel Schnickschnack, auch ein Adventskalender in der Form kommt nicht her, weil der Adventskalender wird durch Radio Horeb oder durch Radio Maria täglich, wenn man das den ganzen Tag hört, hören möchte, hören tut, und das ist auch die Lebenserfüllung, gehört auch die ganzen Katechesen und die Gebete so oder so. Ohne mich jetzt hier als Mustermenschen zu deklarieren, Raucher bin ich, aber mit großen Köstlichkeiten, Festessen mag ich prinzipiell nicht, weil die Bescheidenheit, und wer sich nicht, das ist jetzt keine Belehrung, gilt auch nicht für Sie, nicht in Blindheit gibt, der guckt sich die entsprechenden, wenn man die richtigen Sender einschalten tut, nicht nur KTV-Berichte an, dann weiß man, wie es erdweit zugeht, was andere Menschen haben, gar nicht haben, bis runter ins Heilige Land. Und auch die Medien tun ja auch nicht ihres zu, wenn noch nicht mal christliche Monumentalfilme an der Tagesordnung mehr sind, seit 3 Jahren, 4 Jahren, ich verfolge das sehr wohl, auch sehr intensiv, Festbraten mehr im Mittelpunkt, wie die Geschenke stehen, oder auch der Undank, und ich halte mich jetzt für keinen Theologen und auch nicht für größenwahnsinnig, aber sicherlich, man hört dem Hans Burb und den ganzen Leuten ja ebenfalls zu. Da sehe ich also mehr Undank eigentlich drin. Und zum Letzten, ohne, und ich sage, ich halte mich für keinen Musterknaben, unser Herr Vater mit 89 Jahren wird nicht nicht wie woanders durch Skiurlaub und durch Abhauen in die Ferne die Großeltern, Eltern, Oma, Omas, Tanten daheim hocken lassen in der Einsamkeit, vielleicht auch noch krank, zum Geben sind zurecht, zum gemeinsamen Feiern nicht, ist das eine. Und auch die Dankbarkeit überhaupt von unserem Herr Jesus Christus oder vom heiligen, dreifaltigen Gott und der Jungfrau Maria, Mutter Gottes, ich denke mal, dass das Dinge sind, die auf breiter Ebene von der Politik, wollen wir mal gar nicht reden, ist das Interesse an der Christlichkeit oder Politik, die sich in kirchliche, vatikanische Dinge einmischt, was sie gar nicht zu tun hat.
Hm. Ja, aber auf jeden Fall für Sie ist also der Adventskalender eben auch, sich einfach Radio Horeb anzuhören zum Beispiel oder einen christlichen Sender einzuschalten. Und das ist doch auch was Schönes, also da jeden Tag einen neuen Impuls zu bekommen. Dankeschön. Frau Prügel, Sie vielleicht noch dazu?
Ich möchte dem Herrn nur kurz sagen, ja, wir sehen ja diese Erscheinungen alle, aber es bringt niemand etwas, wenn ich jetzt aufzähle, was alles daneben geht. Wir wollen ja zeigen, wie es geht. Und ich habe nur die Erfahrung, dass Familien gerne auch das Kirchenjahr mitfeiern wollen, aber sie haben zu wenige Anregungen. Und dem dient diese Reihe. Und dem dient dann, und bitte nicht glauben, wir sind naiv, weil wir die anderen, die negativen Erscheinungen nicht aufzählen. Es sprengt auch den Rahmen der Sendung. Und das, wem bringt es etwas? Und daher möchte ich einfach fortsetzen, auch zum Beispiel das Licht. Wir sind ja bei den traditionellen Adventbräuchen. Der Adventkranz, also der Advent ist eine dunkle Zeit, sowohl in der Natur als auch in der Symbolisierung der Menschheit, die auf Christus gewartet hat. Das war eine dunkle Zeit. Die Götter, die vorher die Menschen tyrannisiert haben, die haben sich dann, das war Gott sei Dank, ist das mit Christi Geburt ist das Licht der Welt gekommen und das feiern wir in der Familie. Und daher Plädoyer im Advent, Advent soll auch die dunkle Zeit bleiben dürfen. Keine zusätzlichen Lichter und Kerzen und was weiß ich und Laternchen anzünden im Advent, sondern beginnen mit einer Kerze im Adventkranz und dazu die Adventandacht im Haus, in der Familie halten. Erstens entdeckt man, wie hell eine Kerze werden kann, wenn man sich an sie gewöhnt hat. Und dann wächst das Licht und ist mit 4 Wochen dann, ist es ein helles Licht. Man empfindet es nicht mehr als Finsternis. Und genau das ist der Sinn. Es wird immer heller. Übrigens auch in der Natur draußen. Zu Weihnachten ist ja dann die Wintersonnenwende. Und dieses Licht der Welt, mir ist auch neu bewusst geworden, wie sehr die Lichtsymbolik christlich ist. Dieses das Weihnachtsfest, die Menschwerdung Gottes, Christus ist uns geboren, da haben wir dann einen riesen Lichterbaum. Und das passt so. Das ist dann richtig. Das heißt, es fängt mit einem Licht an und das Licht wird immer heller und am Schluss ist es ein großes Licht und darum sagen wir, das Licht der Welt ist geboren. Und das bleibt dann auch einige Tage sozusagen dieser Höhepunkt. Darum haben wir einen kleinen Weihnachtsfestkreis, wir machen einen großen Weihnachtsfestkreis. Das ist ja alles so wunderbar, hat die Kirche die Natur beobachtet und das Leben der Natur vergleichen gelernt auch mit dem Leben der Seele, also mit dem Gnadenleben und hat das Christusjahr eingebaut ins Jahr der Natur. Und es könnte nicht sein, dass Ostern zu Weihnachten ist, dass Ostern im Dezember ist. Das ging einfach vom Gefühl her nicht, also vom Herz her, das ging einfach nicht. Also der Kerzenschein, dunkel und unterscheiden wir uns ja total von der Geschäftswelt. Die ist ja jetzt grell und laut und gröhlend und wir in unserer Familie, wir haben nur in unserem eigenen Haus die Möglichkeit, die Atmosphäre zu bestimmen und dort lassen wir es dunkel sein und das Licht wachsen. Und wenn man die Geschäftswelt anschaut, die ist dann zu Weihnachten erschöpft, weil die Geschäfte erstens einmal zum alles verkauft und dann sind eh alle K.O. und müde. Und dort erlöscht das Licht. Gehen Sie einmal zu Weihnachten am 25. durch die Stadt. Da ist alles dunkel. Die Geschäftswelt zumindest. Und bei uns im Haus ist jetzt das helle Licht. Also es läuft, ist eigentlich ganz gegenläufig.
Es gibt also diese Steigerung.
Ja. Ja,
und
ja.
Wenn Sie natürlich dann auch so mit Familien in Kontakt sind, das erfordert ja natürlich schon auch eine Disziplin, das so zu machen.
Ja.
Familien, die ihre Kinder im Glauben erziehen wollen, eine christliche Familienkultur auch wirklich bei sich im Haus auch einrichten wollen, die sind natürlich auch immer vielen negativen Einflüssen ausgesetzt.
Ja.
Und klar, viel Kraft, viel Energie geht natürlich schon auch in der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Einflüssen, vor allem mit Medienkonsum, geht einfach viel verloren. Es ist manchmal schon schwierig, sonntags so gemeinsam den Familiendampfer in Bewegung zu setzen, mit allen Kindern die Heilige Messe zu besuchen.
Ja.
Und in der Adventszeit ist es natürlich manchmal vielleicht noch schwieriger, all diesen Einflüssen dann auch abzuwehren, die so unter der Woche reinkommen, eben sei es auch mit Plätzchen und ich weiß nicht was alles, das dann so zu gestalten, dass der Sonntag tatsächlich etwas Besonderes ist. Also diese Kontrastkultur, von der Sie ja auch sprechen, dass man eben am Sonntag den Gaumengenuss haben darf, dass der zur Entfaltung kommen darf und dann auch wirklich sich entfaltet, aber unter der Woche eben auch vor allem im Advent nicht ständig schon konsumiert wird.
Ja, so ist
wenn
richtig,
Sie jetzt so in Vorträgen mit Familien in Kontakt sind, was sind denn auch so die Belange, was sind die Schwierigkeiten der Familien, wenn die sagen, oh Mensch, Frau Prügel, das hört sich toll an, die ganzen Ideen, die Sie hier einbringen, also auch an Bräuchen, an Liturgie zu erschließen, aber das soll auch für den Menschen sein, das soll ihn ja dann letztendlich auch nicht versklaven, wenn das manchmal dann zu viel wird. Wie gehen Familien mit dieser Ideenfülle zur adventlichen Lebensweise um, von, wie Sie sagen, Gestaltung des Hausheiligtums, des Hausaltars, des Adventkranzes, des Kalenders, bis hin zum Brauchtum und auch den Rorate-Messen und bis hin zur Herbergsuche oder auch gemeinsam Adventsweg zu gehen, das mit Kindern nachzugestalten, das sind viele Dinge. Wie gehen Sie da so um oder was haben Familien da auch wirklich für Nöte?
Ja, ich glaube, die Nöte sind wirklich sehr groß und vor allem, sie kommen ja auch später, werden die Nöte immer größer und wenn dann der Glaube wirklich auch abgelähmt wird, die Sorgen bleiben nicht klein, sie werden größer. Ich sage dann eigentlich oft darauf, das Wichtigste, ich glaube, sehr wichtig ist, dass sich diejenigen in der Familie, die es verstanden haben, das sind jetzt in der Regel dann doch die Eltern, dass sich die nicht abbringen lassen, diese Lebensweise zu leben. Vielleicht auch, man kann oft gar nicht mehr viel reden, man muss die auch gehen lassen dann, die Kinder. Aber man soll es vorleben. Man soll es zeigen, dass es einem selber wert ist. Ich höre dann immer, die Kinder kommen herein zum Adventkranz und dann gehen sie, die beten vielleicht dann die Eltern einen Rosenkranz, die Kinder gehen wieder hinaus, sie gehen wieder hinein. Also sie nehmen die Atmosphäre und sie nehmen das Zeugnis der Eltern mit, dass sie leben. Das Zweite ist dann doch, dass die Kinder sehr empfänglich sind für Bräuche, die wirklich in der Tradition, in der treuen Tradition bewahrt werden. Zum Beispiel Weihnachten, man weiß, der Christbaum der Kindheit ist fürs ganze Leben der schönste und die Kinder achten darauf, dass Weihnachten genauso gefeiert wird wie voriges Jahr. In diesen Festen ist eigentlich nicht angesagt, kreativ zu sein, sondern einfach die Tradition wahren. Das bringt auch Ruhe und Entspannung. Man muss nicht immer spontan und wie sagt man da immer, kreativ sein. Diese Feste leben davon, dass sie eine Tradition haben. Und da wieder sind die Kinder eigentlich quasi eigentlich wie Wächter auch einer Tradition, einer solchen Tradition. Und der dritte Punkt ist, dass ich sagen muss, bitte keinen Stress. Und es gibt Jahre, wo man einfach nachher feststellt, dass man eigentlich schlecht gefeiert hat und es war nur Unruhe und Hektik. Aber es kommt ein neues Jahr. Es sind nicht alle Jahre gleich. Es gibt wieder Jahre, wo es besser gelingt. Wichtig ist einfach, die wesentlichen Bräuche zu feiern und sich bewusst zu werden und sie nicht als, quasi Folklore zu feiern, sondern es muss in die Tiefe gehen. Das wären ein paar wichtige Punkte, meines Erachtens. Weil schließlich ist auch das alte Ehepaar auch wieder mal allein, wenn die Kinder da sind. Aber wenn das gewachsen ist, und ich sage noch einmal, ich bin ja nicht verheiratet, ich könnte mir das gar nicht vorstellen ohne dem. Ich weiß nicht, das wäre keine Kultur. Es wäre einfach kulturlos. Es wäre einfach öd. Da fehlt auch mit der Physik und Philosophie, da fehlt das Leben der Seele. Also ich könnte mir es nicht vorstellen. Und so soll es den Eltern gehen. Sie sind zwar Eltern, aber sie sind in erster Linie auch Ehepaar, das auch ein Recht hat. Und letztlich vor Gott sind sie allein. Man wird allein geboren, man wird allein sterben. Man hat einfach ein Recht auch, den Glauben zu leben.
Frau Prügel, zwei Hörerinnen haben uns erreicht, die ich zu Wort lassen kommen möchte. Ich darf begrüßen die Frau Blatt aus Eichwald. Ja. Herzlich willkommen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte eigentlich sagen, der Mann, weil er gesagt hatte, dass ihm die Feierei und alles ihm wurscht wäre. Ich weiß, dass unser heiliger Ordensvater Franziskus, ich bin in den regulären dritten Orden in der Welt, also nicht im Kloster, dass er gesagt hat, dass man sogar die Wände, symbolisch gemeint, sogar mit Fleisch bekleistern sollen, dass die essen sollten am Weihnacht, also am Heiligabend schon. Und also und dass man auch sonntags, wie ich auch gerade gehört hatte, dass man sonntags auch etwas essen darf, wie Plätzchen und Süßes, und halt unter der Woche sollte man ein bisschen zurückhalten sein. Und also so habe ich es in Erinnerung und auch so verstanden. Und ich wollte diesen Herrn nur sagen, dass man sehr wohl auch fröhlich sein soll und auch feiern soll. Und es darf auch am Weihnachten ein bisschen üppig sein.
Es soll, ja genau, es ist ein großes Fest.
Mhm.
Auch
Dankeschön.
Für den Leib, auch für den, der ist kein Esel, das sagt der heilige Franziskus, auch der Leib ist kein Esel.
Da hat er gesagt, also da muss ich sagen, also nur noch wie so miese Peter da rumsitzen, nee, das ist nicht das Richtige.
Also, ja, danke, das lebt
nur
eben.
Nur noch fasten, nur noch auf alles verzichten, ist, das kann er machen, persönlich. Aber ich meine vom Fest her, weil das ist ein enorm hohes Fest. Es kommt Jesus, also es kommt ja nicht irgendwie ein Kind auf die Welt, sondern es kommt Gottes Sohn auf die Welt. Und das ist ein großes, großes Fest.
Danke für mich, danke.
Ja. Dankeschön, ja. Da können wir auch wirklich die ganze Lebensfülle nachkosten. Und wenn wir vorher dann auf etwas verzichtet haben, aus dieser Polarität erfahren wir das ja dann auch erst, die Freude, dass sie dann auch wirklich ganz und gar sein darf und im Glanz und im Lichterglanz erstrahlen darf an Weihnachten, wenn wir das vorher langsam eingeführt haben.
Ja.
Licht für Licht, Advent für Advent, Sonntag für Sonntag. Frau Prügel, vielleicht noch ganz kurz vorgelebt. Das ist ja auch so eine Sache, die uns vielleicht heute mal fehlt an Vorbildern. Welche Feste erwarten uns im Advent? Vielleicht greifen Sie eins heraus. Wo finden wir Vorbilder an heiligen Menschen, die uns ansprechen und die uns auch in unserem eigenen Leben dann als Wegweiser dienen können?
Ja, das ist auch wieder ein großes Thema. Natürlich haben wir in diesen unseren Festzeiten immer diese großen Feste, die auch mit einem gewissen Brauch verbunden sind. Dazu würde ich jetzt zum Beispiel Heilige Barbara nennen, die morgen feiern wir Heilige Barbara. Es hat auch wieder einen schönen Brauch mit den Barbara-Blüten, mit den Kirschblüten, die dann morgen eingewässert werden sollen und dann zu Weihnachten blühen sollen, inmitten in dieser kalten Winterzeit, wo nichts blüht, wo die Erde starr ist, blüht ein Reis. Also ein ganz adventliches Motiv. Es, auf einem dürren Reis ist ein neuer Spross. Ja, ein wunderschöner Brauch. Dann ist natürlich der heilige Nikolaus. Über den brauche ich jetzt, ja, es ist der Nikolaus und nicht der Weihnachtsmann und auch nicht umgekehrt. Und es ist ein schöner Brauch und hoffentlich wird er richtig wieder gefeiert und auch richtig gefeiert überall. Besondere Tage sind dann immer diese 9 Tage vor Weihnachten, wo diese sogenannten Rauchnächte beginnen. Ist auch in diesem Buch angeführt, was wir am eingangs besprochen haben. Ich möchte eigentlich noch darauf hinweisen, wir sind so sehr gewöhnt, diese alten, großen heiligen Gestalten zu bewundern. Aber inzwischen haben wir so viele neue Heilige, die wir betrachten sollen, wo wir oft vergessen, wann die ihren Sterbetag haben. Ich nenne zum Beispiel den Kardinal Henry Newman, den ich sehr verehre, der im Oktober feiert. Aber solche gibt es ja eben auch im Dezember. Und ich freue mich, wenn... ich glaube, es ist auch schon heraus, diese neu ernannten Heiligen und Seligen, dass wir die einbauen, auch in den Advent. Aber ich sage noch einmal, es darf kein Stress werden. Und es ist eher Sparsames angesagt als zu viel. Ein wunderbarer Brauch, der dann wirklich auf Weihnachten hin gipfelt, auch ist das sogenannte Herberg. Suchen, wie die heilige Familie in diesen Tagen unterwegs ist und Ablehnung erfährt, keine Herberge hat. Und das ist eben alles auch katechetisch sehr schön zu gestalten. Man geht von Haus zu Haus, die Nachbarn, das Bild wird überbracht, es wird also nicht abgeholt, sondern es wird von der Familie, wo es zuletzt war, überbracht an eine weitere Familie und dort wird sie erwartet und dann gibt es die entsprechenden Gebete und Lieder und auch da tun die Kinder, wo es eingeführt wird, hat man die Erfahrung, dass die Kinder das gerne mitmachen. Interessant ist auch, dass sie dann später natürlich nicht mehr mitgehen, da sind sie dann ablehnend und bockig schon. Aber später, und das ist die große Hoffnung, wenn sie eine eigene Familie dann haben, dann überlegen sie und sagen, Moment, wir haben jetzt, und meine Eltern ist gelöst, alles. Und dann haben sie die Chance, dass sie zurückfinden zum Glauben, ihre Kindheit, der dann hoffentlich gewachsen ist und sowieso reich an Erfahrungen und Lebenserfahrungen und auf und ab. Und der Glaube als die große, auch Lebenshilfe erlebt wird, hoffentlich, ja.
Das hoffen wir alle, dass der Glaube dann Früchte getragen hat. Ich darf jetzt noch eine Hörerin begrüßen, die Frau Kühle aus Bonn. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe auch was dazu zu geben. Und zwar, wir haben in unserer Familie jeden Abend so um 18 Uhr, bevor die Kinder dann badeten und ins Bett gingen, also von klein auf so am Adventskranz Advents singen und dann auch schon so kleine Geschichten oder Bücher betrachtet, die jetzt mit der Adventszeit, mit der Vorbereitung auf Weihnachten zu tun hatten. Da war ein Buch von Willi Fährmann, das mit dem Nikolaus und so. Also unsere Kinder haben das sehr gerne mitgemacht. Und das ist geblieben, also jetzt sind die Erwachsenen, wenn die zu Hause sind, machen wir das nach wie vor, also mein Mann und ich. Und wenn die da sind, zu Besuch oder so, dann gesellen sich dazu und sind total froh. In diesem Jahr machen wir das, weil das Jahr des Glaubens ist, mit dem Katechismus und so. Also das war dann von klein auf, erst mit Bilderbüchern über die Werke der Barmherzigkeit und so. Da war so mit dem Bruder Martin damals ein Buch, also das war, haben die sehr genossen, bis dann später dann auch ein bisschen schon anspruchsvolle Bücher da waren. Mhm. Und das ist so geblieben, ja. Und wenn sie jetzt ihre eigenen Familien haben, denke ich, dass sie das auch so mitmachen. Also Adventskranz habe ich auch gestern, wo ich meine Tochter besucht habe, schon wieder miterlebt, also dass sie den doch auch hat, auch wenn sie jetzt schon ihre eigene Familie hat, ja.
Vielen Dank, Frau Krülow. Also Ihr Hinweis oder das, was bei Ihnen wirklich sehr schön war und gut ankam, ist einfach, sich als Familie abends Zeit zu nehmen, sich bei der ersten Kerze am Adventskranz zusammen zu finden, vielleicht auch am Hausheiligtum oder wie auch immer man das dann gestaltet hat, da vielleicht Abendgebet machen, vielleicht danken oder Spurensuche machen, wo ist mir heute Gott begegnet, und eben dann auch Geschichten einflechten oder auch von den Kindern welche mit einbringen lassen. Ja, vielen Dank, das ist sicherlich sehr schön und das ist sicherlich auch sehr gut machbar. Eine letzte Hörerin ganz kurz noch, Frau Hübner aus München.
Ja, grüß Gott, Frau Engert, grüß Gott, Frau Brügel. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Ausführungen. Die haben uns sehr bewegt und haben uns auch was gegeben. Und ich wollte Ihnen zum Dank ein ganz kurzes Adventsgedicht vortragen, das meine Schwester verfasst hat. Ganz kurz. Kein Blümlein blüht mehr am Wegesrand, verschneit und still liegt das weite Land. Der Winter zeigt sich trist mit dunklem Gesicht. Wir Menschen sehnen uns nach Wärme und Licht. Der Advent lädt zur inneren Einkehr ein. Wir heißen ihn willkommen im Kerzenschein. Immer heller leuchtet das Licht in der Dunkelheit, bis sie naht, die heilbringende Weihnachtszeit. Ist am Adventskranz die vierte Kerze entzündet, ein Engel bald die Geburt Jesu verkündet. Die Adventszeit führt uns hin zum Neubeginn. Sie erfüllt Herz und Seele mit Hoffnung, Freude, Sinn. Keiner soll dann mehr abseits stehen, wenn wir den Weg zur Krippe gehen. So wünsche ich uns auf allen Wegen eine friedvolle Zeit und adventlichen Segen. Das ist das Gedicht meiner Schwester, das sie verfasst hat, und das wollte ich Ihnen und allen Hörern einfach vortragen. Und
vielen Dank für diese schönen Worte. Damit haben Sie jetzt hier das Schlusswort bekommen, und das lassen wir so stehen, denn da können wir gar nicht viel mehr weiter dazu sagen. Das war wunderbar. Vielen Dank, Frau Hübner. Damit haben Sie die Sendung beschlossen. Familien feiern das Kirchenjahr, Glauben mit Herz und Verstand. Frau Prügel hat ja darauf hingewiesen, wir sind im Jahr des Glaubens, wir feiern 50 Jahre Jubiläum, Zweites Vatikanum, und auch da kann man sich wieder auf den Weg machen, neu zu lesen, auch den Jubiläum des Katechismus der katholischen Kirche und auch Kaiser Konstantin, der das Kreuz gesehen hat, der die Christenverfolgung damit erst einmal frühzeitig 312 beendet hat. Frau Prügel, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zu Gast waren in der Sendereihe Advent, die stille Zeit. Wir hören uns dann vor Weihnachten noch einmal wieder mit dem Weihnachtsfestkreis. Vielen Dank. Ja, und wenn Sie weitere Informationen haben möchten zum Sender, zu der Sendung, wenn Sie vielleicht das eine oder andere noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das heute in der Nachtwiederholung um 23 Uhr tun, oder Sie gehen auf unsere Homepage unter www.horeb.org und können im Podcast-Angebot dann demnächst diese Sendung einfach noch mal herunterladen und noch einmal nachhören. Oder alle weiteren Informationen bekommen Sie auch über den Hörerservice. Mit diesem Hinweis geht die Lebenshilfe zu Ende. Ich verabschiede mich bei Ihnen, danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Mitmachen, wünsche Ihnen vor allem einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.